Hallo, willkommen zu Tonspur Wissen. Hier ist Ursula Weidenfeld.
Die Funktionen von Schiffen als Rückgrat unserer Wirtschaft sind jedem bewusst. Wenn wir morgens an unseren Kleiderschrank gehen, sind eigentlich alle Textilien, die wir anziehen, vermutlich mit einem Schiff gereist.
Weiß einer von euch, warum Schiffe schwimmen? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Ruth Schilling.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Ja, in dieser Woche bin ich für die Tonspur nach Bremerhaven ins Schifffahrtsmuseum gefahren. Das war ein großes Glück für mich, ein neues Thema zu finden und das dann auch noch in einer Ausstellung anschauen zu können, um es einfach auch besser zu verstehen. Also wenn ihr oder sie ein Thema habt, das ähnlich anschaulich werden könnte, dann meldet euch bitte. Dann machen wir uns nämlich auf die Socken. Die Mailadresse ist tonspur@rheinische-post.de. Ihr könnt natürlich auch auf eurem Podcast-Portal kommentieren und loben, da freuen wir uns mindestens genauso. Warum haben die Menschen angefangen, Schiffe zu bauen? Und warum sind die Kähne dann immer größer geworden? Wie schwimmen Schiffe überhaupt und wann gehen sie unter? Darüber kann ich jetzt mit Ruth Schilling sprechen, die Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven ist und maritime Geschichte an der Universität Bremen lehrt. Hallo Frau Schilling.
Hallo Frau Weidenfeld.
Frau Schilling, wir wollen heute über Schiffe reden. Sie sind Direktorin des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, haben da eine neue Ausstellung und können mir sicher erklären, was ein Schiff ist.
Also, was ein Schiff ist, das ist ja etwas, was immer wieder neu definiert wird. Im Jahr 1951 hat das Oberlandesgericht Bremen das einmal juristisch versucht und ist mit folgendem Ergebnis rausgekommen. Ein Schiff sei ein schwimmfähiger Hohlkörper von nicht unbedeutender Größe, der fähig und bestimmt ist, auf unter Wasser fortbewegt zu werden und Sachen und Personen zu tragen. Man sieht an dieser Definition wunderbar, welchen Interessen Schiffe ausgesetzt sind, nämlich sozusagen ein Interesse am Transportvolumen, an der Transportkapazität. Und man sieht auch wunderbar, dass es menschengemachte Objekte sind, die immer wieder neu definiert und gedeutet werden können und müssen.
Wir reden ja jetzt über die Schiffe der Moderne, also eigentlich diese großen Kähne, die seit dem 19. Jahrhundert über die Weltmeere fahren. Was ist denn ein Schiff noch mehr als dieser Hohlkörper, den Sie uns gerade vorgestellt haben?
Genau, also ein Schiff ist im Grunde genommen, wenn man gerade es auf die Moderne bezieht, würde ich immer sagen, das Schiff ist eigentlich das Rückgrat der Moderne, die schwimmende Zutat, ohne die wir in unserer Zeit gar nicht leben würden. Die Welt ist ja ein blauer Planet. Wir leben auf einer Erde, die bis zu 80% von Wasser bedeckt ist. Und die Funktionen von Schiffen als Rückgrat unserer Wirtschaft sind jedem bewusst, wenn er sich oder den meisten ist es nicht bewusst, aber wenn wir morgens an unseren Kleiderschrank gehen, sind eigentlich alle Textilien, die wir anziehen, vermutlich mit einem Schiff gereist. Schiffe sind ganz große Motoren der Globalisierung seit dem späten 19. Jahrhundert. Sie haben die Welt in einer Weise umgeformt, die mindestens dem Internet gleichkommt. Ohne sie hätte es diese weltumspannende Kommunikation, die unser Leben heute prägt, nicht gegeben.
Ja, man muss, glaube ich, eben schon sagen, 90% des Welthandels, ich habe nochmal nachgeguckt, werden immer noch, heute noch, über Schiffe transportiert. Das ist also unfassbar viel. Wie sind denn Menschen überhaupt auf die Idee gekommen, sich mit Schiffen fortzubewegen und eben überhaupt diesen Warenaustausch anzufangen?
Also das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Und als Historikerin schwankt man ja immer so zwischen dem Aufzeigen der historischen Besonderheiten von Epochen und der Frage nach anthropologischen Konstanten. Der Mensch an sich ist ja ein sehr kommunikatives Wesen. Wir sind Säugetiere.
Das meinen Sie mit anthropologischer Konstante?
Genau.
Also das ist das, was dem Menschen eigen ist.
Genau, dem Menschen ist eigen, dass er in Kommunikation zu seinen Mitsäugetieren sozusagen tritt. Das zeigt sich ja schon gleich nach der Geburt, wo kleine Lebewesen, die auf die Welt kommen, sofort eigentlich in Kommunikation treten und dadurch lernen. Und ich glaube, dass man das an den Schiffen und der Geschichte wunderbar sieht, weil man eigentlich davon ausgehen muss, dass die Suche nach einem fahrbaren Untersatz, der einen über das Meer führt, die Menschheitsgeschichte bestimmt hat. Was ich ganz interessant wiederum dann an der Moderne finde, ist zu fragen, ob das, was wir in der Moderne sehen, was wir gerade angesprochen haben, also diese massive Nutzung von Schiffen noch heute für die Weltwirtschaft, die großflächige Einsetzung von Schiffen für die Kriegsführung, die Nutzung jetzt auch von Schiffen für Energienutzung, ob das sozusagen nicht einfach eine Weiterführung dessen ist, was wir vor vielen tausend Jahren schon sehen, dass man also einerseits Kontakt sucht, aber den Kontakt auch immer versucht, mit eigenen Interessen, Projekten zu verbinden? Oder ist es sozusagen wirklich etwas, was die Moderne abhebt von den anderen Epochen? Also ein bisschen ein Hen-Ei-Problem, sozusagen, welche Möglichkeiten haben wir durch den Dampfschiffbau dann, den Stahlschiffbau, die Technik, die damit verbunden ist, und wie nutzen wir die? Oder und ist das sozusagen ein Quantensprung, der uns von früheren Menschheitsnutzung von Schiffen unterscheidet, oder führen wir einfach das fort, was vielleicht schon in der Steinzeit mit Fellbooten auch gemacht wurde, die dann immer weiterentwickelt wurden?
Naja, wenn Sie sagen, ja, das Schifffahren ist so eine Art anthropogene Konstante, da würde ich dagegen halten, diese kleinen Wesen, die da entstehen, die suchen doch eigentlich immer nach Vertrauten. Und wenn man sich anschaut, wie die ersten großen Seefahrer unterwegs waren, die haben doch das Neue gesucht oder das andere oder bessere Seewege nach Indien und sind dabei dann eben auf unbekanntes Gelände gestoßen. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was Menschen eigentlich wollen, Sicherheit.
Ja, ich glaube, dass es im Menschen beides drin ist. Also ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit, Vertrautem, aber auch, sonst würden wir überhaupt nicht lernen, ja, immer auch dann sozusagen, und das ist auch ein schrittweises Herantasten an neue Dinge. So lernen Kinder auch, ne? Sie haben starke Strukturen und dann lernen sie sozusagen schrittweise etwas Neues. Und genau das sehen wir eigentlich in der Geschichte der Schifffahrt und der Seefahrt. Wir stellen uns das immer so vor als eine Geschichte, die hauptsächlich von großen Heroen bestimmt ist, die eben über den Atlantik segeln. Aber bis die über den Atlantik segeln, fahren sie meistens erstmal an den Küsten entlang. Und das ist vollkommen verständlich, weil der Kontakt zur Küste der ist, der eben bis heute ja orientierend wirkt, den man heute auch noch, also es gibt auch heute die Küstenmotorschiffe, sind sozusagen so das eher wenig beachtete Rückgrat ja unseres Handels. Und das heißt, wir haben eigentlich ein sich rantasten. Wir sehen das ja auch bei den portugiesischen Fahrten, die fahren ganz, ganz lange an der Küste lang. Und um dann den Sprung über den Ozean zu machen, braucht es diesen Mix, der eben den Menschen, glaube ich, eigen ist, aus Eigeninteressen, die häufig eben auch sehr ökonomisch bestimmt sind und gepaart aber eben auch mit einer Offenheit vielleicht für das, was dann unbekannt ist. Und das sehen wir ja nicht nur im europäischen Bereich, sondern das sehen wir auch ganz, ganz früh und viel früher eigentlich schon, zum Beispiel bei Zheng He, dem chinesischen Admiral des 15. Jahrhunderts. Wir sehen es noch viel früher bei den Inselkulturen in Melanesien, die sich sehr, sehr früh ja schon auf die hohe See mit ihren Geräten wagen.
Also es braucht Abenteuerlust, es braucht auch die Kenntnis, mit dem Medium schon umzugehen, indem man dann später abenteuerlustig unterwegs ist, nämlich mit dem Wasser. Und es braucht Technik. Und Technik ist ja das, was in Bremerhaven eine große Rolle spielt, eben früher auf den Werften eine große Rolle gespielt hat, heute im Museum eine große Rolle spielt. Wann sind Menschen auf die Idee gekommen, große Schiffe zu bauen, die aus Stahl zusammenzuschweißen, darauf zu klettern und darauf zu vertrauen, dass diese Dinge auch schwimmen?
Also der Übergang oder die Suche nach etwas, was ein Material darstellt, was haltbarer ist als Holz, das hat auch ganz viel mit Globalisierung zu tun. Ab dem 16., 17. Jahrhundert unternehmen die Holzschiffe ja immer größere Fahrten. Was erleben sie da? Also sie erleben eigentlich zwei große Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Zum einen, dass natürlich sie die Schiffe immer unter anderen klimatischen Bedingungen reparieren müssen, als unter denen sie losgefahren sind. Das ist etwas, mit dem man erst vertraut werden muss. Ja? Man war vorher gewohnt, sozusagen die Reparatur Dinge in den Häfen zu erledigen. Die Häfen gehorchten eigentlich vertrauten Bedingungen und auf einmal stellt man fest, dass es in weiter Ferne nicht das Holz gibt, was man braucht, vielleicht auch nicht dieselben Kalfatmaterialien zum Stopfen und so weiter. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite ist einer, der mich auch immer frappiert, weil er mit einem ganz, ganz kleinen Organismus zu tun hat, nämlich dem Schiffsbohrwurm, Bohrwurmmuschel. Die können allerdings auch relativ groß werden. Das sind Muscheln, die sich in das Holz einbohren und dort dann nisten, sich vermehren und das Holz dann zum Schluss so durchlöchern, dass es auseinanderfällt. Das ist ein Problem, mit dem Christoph Kolumbus zum Beispiel zu kämpfen hat bei seinen Expeditionen. Aber auch James Cook berichtet davon. Und das führt dann relativ schnell dazu, dass man dann anfängt, über Metall auch nachzudenken. Also vor allem dann erstmal Unterwasserschiffe, die mit Metall funktionieren. Und vor allem die British Navy experimentiert dann viel auch damit. Und das führt dann immer, es führt dann sozusagen schrittweise dazu, dass dann immer mehr Bestandteile des Schiffes aus Stahl gebaut werden. Und was man hier auch beachten muss, ist, dass natürlich diese große Produktion von Stahlschiffen nicht ohne einen Wandel auch von Energieformen einhergehen kann. Dafür braucht man ganz viel Hitze, sehr viel Energie und bestimmte Geräte. Und das bedingt sich im Grunde wechselseitig, wie wir es häufig ja beim Schiffbau sehen. Also es ist ein Wahnsinnsressourcenbedarf, der dann kommt. Und das führt dann zu, dass man diese Stahlschiffe baut. Wenn wir danach Deutschland gucken, haben wir da eine ganz besondere Geschichte, die wirklich Teil der deutschen Geschichte ist, und das ist die Wechselwirkung von Auswanderung und Schiffbau.
Aber es erklärt mir jetzt immer noch nicht, warum schwimmen denn Stahlschiffe? Also Stahl ist wahnsinnig schwer. Das Holz schwimmt, das kann irgendwie jeder verstehen, der mal ein Stück Holz ins Wasser geworfen hat. Wenn ich ein Stück Eisen ins Wasser werfe, geht es unter. Warum passiert das bei Schiffen nicht?
Naja, man muss immer genau austarieren, sozusagen wie das Verhältnis von Beladung des Schiffes und Verdrängung des Wassers um das Schiff herum ist. Und wenn das sozusagen austariert ist, dann schwimmt auch das schwerste Schiff. Und das kann sogar aus Beton sein. Wir haben ein Beispiel für ein Betonschiff im Hafen. Sobald die Gleichverteilung vor allem von Beladung auf dem Schiff nicht mehr funktioniert, das sogenannte Trimmen. Man muss also ein Gleichgewicht finden, was genau dem Anteil an Wasser entspricht, was man verdrängt. Dann habe ich sozusagen die Meisterlösung gefunden und das Schiff schwimmt. Man sieht an ganz vielen Beispielen, dass das auch sehr leicht sehr schief gehen kann. Das fängt an bei dem Stapellauf, wo ja genau dies getestet wird. Das ist der große Moment, wo die Schiffskonstruktion ins Wasser gleitet und wo alle den Atem anhalten bis heute. Ne? Das ist ja auch auf der Meyerwerft, das sind immer Riesenereignisse, weil das der Moment ist, wo rauskommt, haben die Ingenieure sozusagen genau dieses Verhältnis von Wasserlinie, Verdrängung und Gleichgewicht wirklich im Griff. Oder sinkt das Schiff?
Also ganz wichtig, es geht eben nicht nur um dieses berühmte archimedische Prinzip, dass eben ein Gegenstand genauso viel Wasser verdrängt, wie er selber wiegt. Und dann kann man eben mit der Auftriebskraft zusammen davon ausgehen, dass etwas schwimmt, sondern eben auch die Frage, genau, wie ist das Gewicht verteilt? Deshalb können Schiffe eigentlich beliebig lang sein?
Nein, also es gibt sozusagen, gut, also wir haben jetzt ja Schiffe, die sozusagen eine gigantische Länge und so ein Vielfaches sozusagen. Unsere Kogge, die wir im Museum haben, ist 23 Meter lang. Wir haben jetzt sozusagen das Hundertfache davon teilweise, was wir sehen. Die Schiffe können im Grunde genommen nur so lang sein, wie dieses Verhältnis von eben Verdrängung des Wassers und Wasserlinie konstruiert werden kann. Das hängt ein bisschen auch an den Materialien, an der Art und Weise, wie man es konstruiert. Man lehnt es immer weiter aus, aber es gibt da auch, glaube ich, eine Grenze und vor allem auch in Bezug auf die optimale Beladung, die dann diese Schiffe vor sich haben. Genau.
Sie haben bis in die 60er Jahre noch eine sehr, sehr große, also in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts noch eine sehr große Rolle gespielt. Heute sieht man Korea, China, Deutschland und England spielen überhaupt keine Rolle mehr. Mhm. Wie kann das sein, dass sich das so wahnsinnig schnell ändert, weil wenn man so auf eine Werft guckt, dann denkt man ja, das ist eine Investition fürs Leben.
Mhm. Genau, das ist eine der einschneidendsten Prozesse, glaube ich, auch gerade für die maritimen Regionen, die heute noch kulturell ganz stark nachwirken, zu denen es ja auch noch viele Zeitzeugen gibt, die genau diesen Boom ja auch noch erlebt haben. Womit hängt das zusammen? Ich glaube, es sind zwei Dinge, die hier ganz wichtig zu beachten sind. Schiffbau war immer ein sehr ressourcenintensives Unterfangen. Schiffe vom Fließband laufen zu lassen, das hat also bis heute eigentlich nicht geklappt. Es sind immer noch sehr, sehr ressourcenintensive, kostspielige und wie wir auch gerade erfahren haben, ja komplizierte Einzelanfertigungen. Und das bedeutet, dass sehr viel ja finanzielle Ressourcen gebündelt werden müssen und auch genau kalkuliert werden in Betracht dieser Objekte.
Und ja, aber ich meine, wenn man sich nochmal anguckt, Deutschland ist Weltmeister der Globalisierung. Eigentlich würde man sagen, alle Ressourcen sind da, man kann Schiffe bauen, es gibt große Werften, man braucht viele Schiffe für den Handel. Trotzdem werden diese Dinger jetzt nicht mehr in Deutschland gebaut. Alle Werften sind mehr oder weniger pleite, bis auf die Kreuzfahrtschiffe bauen. Und jetzt findet die Musik ganz woanders statt.
Ja, es rechnet sich nicht. Es hat schlichtweg etwas mit Ökonomie zu tun. Also es hat sehr viel mit Ökonomie zu tun, es hat auch mit Arbeitsschutz zu tun. Man kann in Südkorea, in China unter Bedingungen auf Werften arbeiten, die bei uns nicht mehr zugelassen sind. Es hat etwas mit globalen Löhnen zu tun. Es hat aber auch was mit eben ganz eindeutig dann auch mit globalen Ungleichheiten zu tun. Und auf der anderen Seite würde ich Ihnen ein klein wenig widersprechen wollen. Es ist richtig, dass diese Containerschiffbauindustrie, also dieser Bau von den vom Rückgrat unseres Lebens sozusagen, dass das nicht mehr bei uns stattfindet. Was schon in Deutschland immer noch stattfindet, sind die Spezialschiffbauten, also auch gerade die Forschungsschiffe, auf die wir auch angewiesen sind. Kreuzfahrtschiffe hatten Sie gerade erwähnt. Hier auch in der Region Bremen ist immer auch noch der Marineschiffbau äußerst aktiv. Was ist es aber? Es ist ein Schiffbau, der sich nicht auf das ganze Objekt konzentriert, sondern vielfach auch auf Innovationen guckt. Wir haben jetzt ja auch erste Ansätze des Schiffsrecyclings. Das heißt, im Grunde genommen nehmen wir uns als Gesellschaft hier den Luxus, uns auf ein ganz kleines Teilstück in diesem Bereich zu konzentrieren, es dann zu nutzen, es auch ziemlich gut zu verkaufen. Wir sind also sozusagen der Marinekompetenz zum Beispiel ist in Südostasien sehr gefragt, das ist auch ein Exportprodukt und zeigen damit im Grunde die Mechanismen der Globalisierung, wo man sozusagen die viele Tätigkeiten auslagert, die wir vielleicht auch ethisch zu kompliziert finden und uns dann eben auf der anderen Seite, und das ist noch ein bisschen zynisch, finde ich, dann als Innovationsweltmeister wiederum preisen können.
Ja, es ist total wichtig, das eben auch nochmal zu sagen, dass Arbeitsteilung eben natürlich auch im Schiffbau, also nicht nur im Schifftransport, sondern auch im Schiffbau stattfindet. Mhm. Ich würde gern so zum Schluss nochmal, ich bin ja durch die Ausstellung gegangen und neben Ihrem Museum gibt es in Bremerhaven eben auch das Auswanderermuseum, also eines, das zeigt, wie wahnsinnig groß diese Ströme spätestens im 19. Jahrhundert geworden sind, der Auswanderung bis weit ins 20. Jahrhundert gewirkt haben. Also es ist wirklich total spannend, auch zu sehen, wer damals in die neue Welt, also heute USA, ausgewandert ist, zum Teil auch nach Lateinamerika. Aber wenn man so durch Ihr Museum läuft, dann hat man so bei ein paar Sachen echte Fragen. Sie haben ja eben schon erzählt, dass so der kritische Moment im Schiffbau der Stapellauf ist. Also das, wenn das Schiff zu Wasser gelassen wird, wenn da eine Champagnerflasche gegen den Bug geknallt wird und dann guckt man, ob es schwimmt oder nicht. Was ist denn das berühmteste Schiff, was mal bei einem Stapellauf direkt untergegangen ist?
Also das berühmteste Schiff aus meiner Sicht ist die Gustav Vasa. Das war ein Prestigeprojekt der schwedischen Krone Anfang des 17. Jahrhunderts. Und man sozusagen kann es in den Quellen nicht restlos beweisen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Monarch selber auf die Schiffskonstruktion Einfluss genommen hat. Das Schiff ist ja eigentlich von einem niederländischen Ingenieur gebaut und geplant worden. Die waren damit eigentlich sehr vertraut. Der schwedische König hatte gesehen, dass die dänische die dänische Krone zur selben Zeit Schiffe baute und hatte darauf bestanden, mit der Gustav Vasa sowohl an Größe des Schiffes als auch an Kanonenbeladung diese Schiffe unbedingt übertreffen muss. Wir sind ja in der frühen Neuzeit. Das ist eine Epoche, wo sozusagen der Schein auch das Sein ist. Also mit diesem Auftrumpfen versuche ich auch ganz konkrete Machtvorteile zu gewinnen. Das sieht man bei der Gustav Vasa, und das Tragische daran ist, dass sie wirklich nicht schwimmfähig war. Sie ist also kurz nach Auslaufen noch in Sichtweite der Zuschauerinnen und Zuschauer gesunken. Und mit der Besatzung, das können wir ja heute im Museum sehen und genau nachvollziehen, sind eben auch Frauen und Kinder gesunken, die wahrscheinlich mit den Seeleuten, die die eigentliche Besatzung darstellten, mitgefahren sind, weil sie zu diesem Fest und diesem Festakt eingeladen worden waren.
Ja, und ganz interessant ist, man hätte es wissen können. Ne? Ja. Da gab es vorher einen Test, man hat früher bei Schiffen getestet, ob die halbwegs stabil sind, indem man die ganze Mannschaft hat von rechts nach links, also noch von Steuerbord nach Backbord laufen lassen. Da war die Sache schon so wackelig, dass man eigentlich hätte denken können, dieses Schiff, also die Vasa, oder wie ich immer sagen würde, die Vasa als Landratte, die kann nicht schwimmen. Und nach 1000 Metern war der Spaß dann auch schon vorbei. Sie haben jetzt gesagt, da waren Frauen und Kinder an Bord. Wie kommt es denn eigentlich, dass Frauen in der Schifffahrt überhaupt keine Rolle spielen? Egal, wo man hinguckt, es gibt 2, 3, 5 Frauen, die mal zur See gefahren sind. Sogar eine Kapitänin, die hat nie einen Job bekommen, weil die Leute immer gesagt haben, das wollen wir nicht. Nur in der DDR waren Frauen auf Schiffen. Warum ist das so?
Also zum einen ist es auch da vielleicht die Art und Weise, wie sich Seeleute und Seemannschaften gerne darstellen. Sie stellen sich gerne als eine Männergemeinschaft dar. Das hat ganz viel auch aus meiner Sicht mit der Sicherung von doch recht fragilen Hierarchien an Bord zu tun. Wir befinden uns ja eben auf einem Schiff. Die Havariegefahr ist allen immer bewusst bis heute. Das bedeutet, dass die soziale Ordnung in dieser kleinen Gruppe vollkommen widerspruchslos eigentlich funktionieren muss. Wir wissen aus ganz, ganz vielen Fällen und tausenden historischen Quellen, dass das nicht der Fall ist. Dass also diese Hierarchie des Kapitäns immer mühsam aufrechterhalten werden muss. Und ich glaube, dazu gehört auch diese Männlichkeit, die da präsentiert wird. Wofür ich plädieren würde und was wir bei uns sehen, ist, dass wenn man tatsächlich unbefangen anfängt zu suchen und zu schauen, man immer mehr Frauen entdeckt, als diese Männlichkeitskultur der Seefahrt einem so suggerieren möchte. Wir haben zum Beispiel in unserem Archiv ein Fahrtenbuch einer Heizerin gefunden. Das war ja eine der körperlich schwersten Berufe auf den Dampfschiffen. Und dann haben wir weitergeguckt und haben tatsächlich auch Fotografien gefunden, auf denen Frauen an den Kohlen und den Kesseln standen und schippten. Das war jetzt immer noch nicht so, dass es jetzt 80% Heizerinnen gab. Also es ist schon so, dass es viel weniger Frauen als Heizerinnen gab, aber es gab sie. Und das betrifft sozusagen auch andere Bereiche der Seefahrt und auch des Schiffbaus. Wir hatten eine Masterarbeit zu Frauen auf Werften in Bremen in den 50er, 60er Jahren. Und sie hat tatsächlich doch viel mehr gefunden, als wir vorher auch vermutet haben.
Aber im Wesentlichen, also Sie sagen, es gab mehr, als man sieht, aber man hat eben auch nicht hingesehen, weil man nicht sehen wollte, weil man dachte, dass Frauen an Bord irgendwie Unglück bringen. Diese ganze Seefahrerei scheint ja ohnehin eine Geschichte auch des Glaubens und des Aberglaubens zu sein. Ich habe bei Ihnen im Museum Galionsfiguren gesehen. Das sind Holzfiguren, die schon aus der Segelschifffahrt kommen, die man an den Bug Spreed, also an diesen vorne ans Schiff geklebt hat oder gehämmert hat, meistens Frauen, aber es gibt auch einen Mann, das ist der heilige Antonius. Wie kommt er dahin?
Genau, der heilige Antonius ist ein Zeitzeuge des Ersten Weltkriegs, also der bei uns hängt. Er stammte von einem portugiesischen Handelssegler, der in der Nähe von Cuxhaven durch deutsche Kriegsschiffe aufgebracht worden war. Und dann hat man die Galionsfigur erst nach Cuxhaven gebracht und sie ist dann bei uns im Museum gelandet, worüber ich sehr froh bin, weil es eben die Bandbreite der Vorstellungen, wie Sie sagen, ja auch der Glaubensvorstellungen, die auch in der Seefahrt wichtig sind, widerspiegelt. Heilige, das ist ein Vorrecht sozusagen der katholischen Welt. Und auch da ist es nicht der Normalfall, sondern meistens wollen Galionsfiguren Pracht und Macht inszenieren. Das heißt, man greift auch eher auf antike Figuren zurück. Im Wilhelminismus war auch die geflügelte Germania wahnsinnig beliebt und solche Symbole. Und insofern ist der heilige Antonius irgendwie ein schönes Zeugnis, finde ich, glaube ich, des Glaubens der Fischer und Handelssegler sozusagen, die da aus Portugal mit diesem wahrscheinlich eher kleineren Schiff, das wissen wir nicht so genau, gefahren sind.
Weil der heilige Antonius der Schutzpatron der Reisenden, der Suchenden und des Wiedergefundenen ist. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das eben immer noch mal dazu sagt. Genau. Diese Heiligen haben ja in der katholischen Kirche alle irgendwie ein Aufgabengebiet, für das sie zuständig sind und auf das sie achten sollen. Letzte Frage. Wenn ich an der Nordsee bin und ich sehe am Strand, finde am Strand einen Regenmantel, eine Barbiepuppe und einen Gummistiefel, woran kann ich mich dann erinnern oder was soll ich dann denken?
Also, wenn Sie das tatsächlich finden und man findet diese Dinge, ja, die von Schiffen verloren gegangen sind, manchmal auch nach vielen, vielen Jahren und unter erstaunlichen Umständen, dann sollte man an das, an die Mondrian Star denken, die 2006 vor Terschelling in den Niederlanden erst 58 Container und dann nochmal 50 Container verloren hat, in denen eben diese sehr interessante Mischung aus Gütern sich fand, nämlich die Barbiepuppen, die Aluminiumkoffer, die Regenmäntel und die vielfach auch von Strandgängern dann mitgenommen wurden, mitgesucht und mitgesammelt wurden. Für Meeresforscher können diese Funde manchmal ganz aufschlussreich sein, weil sie anhand der Fundstätten auch Strömungsverhältnisse wiederum nachvollziehen können. Bisschen wenig.
Mondrian ist ein Beispiel. Genau. Es gibt das ganz berühmte Beispiel, das hat sich ungefähr 20 Jahre vorher ereignet. Da hatten Frachter ganz viele Gummienten verloren.
In der Ozeanographie geht es ja um das Nachvollziehen von Strömungen. Das ist hochkomplex, ist aber sehr wichtig, um zum Beispiel Klimawandelsprozesse gut einordnen zu können. Und man kann dafür Untersuchungsstationen überall platzieren. Die Gummienten waren sozusagen wissenschaftlich dann ungemein hilfreich und wertvoll, weil sie einen Großversuch darstellten, die dann wiederum den Ozeanographen ganz viel über aktuelle Strömungsverhältnisse und ihre Änderungen sagen konnten. Trotzdem spricht es nicht dafür, jetzt, auch wenn es für die Forschung ist, Tausende von Tonnen von Plastiktierchen ins Meer zu kippen und die immer wissenschaftlich zu benutzen, weil ja die Plastiktiere einerseits sozusagen dann auch Mikroplastik bilden im Meer, was nicht abgebaut werden können, und andererseits eben auch Arten von A nach B transportieren, auch mit dem Wasser und damit die Biodiversität weltweit auch potenziell schädigen können.
Ja, vielen, vielen Dank für diese Mahnung, Frau Schilling. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich kann allen nur sagen, ich war in Bremerhaven und das war wirklich ein cooler Museumsbesuch. Schöne Stadt, viele, viele gute Museen. Also ich kann das nur sehr empfehlen, Besuch bei Ihnen. Und ja, nochmal vielen Dank für dieses Gespräch über Schiffe, über Seefahrt und über den heiligen Antonius. Genau. Dankeschön.
Herzlichen Dank und sind alle immer herzlich willkommen. Dankeschön.
Ja, Dankeschön auch Ihnen und euch fürs Zuhören und für euer Interesse. Nächste Woche gibt's wieder Tonspurwissen. Ich freue mich drauf. Ihre, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.